Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Infowoche auf Rabe. Heute sprechen wir mit einem echten Rebellen.
Uns wurde vorgeworfen, wir würden universitäres Material, Geräte missbrauchen für politische Zwecke. Wir würden gar keine Wissenschaft betreiben. Aber was wir eigentlich gemacht haben, ist sogenanntes partizipatives Video. Wir haben eben nicht einen Film gemacht über die Jugendrebellen, über die Jugendrebellen in Zürich, der Jugendbewegung, sondern wir haben zusammen mit ihnen Filme gemacht. Sie waren Teil, sie waren Partner unseres Forschungsprozesses und das hat natürlich dann der politischen Behörde nicht gefallen, dass wir so gleichsam wie Partei genommen haben für die Seite der Jugendlichen.
Der Filmemacher und Ethnologe Heinz Nick spricht über die aufständische Jugendbewegung der 80er Jahre, seine Ausstellung Rebel Video im Landesmuseum Zürich und erklärt, wie auch heute noch rebellische Videos produziert werden könnten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Wilma Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
SP-Nationalrätin Evi Allemann kandidiert für die Berner Regierungsratswahlen 2018. Wie erwartet haben sie die Delegierten der SP-Kanton Bern nominiert. Allemann soll den Sitz verteidigen der abtretenden Regierungsrätin Barbara Ecker-Jenzer. Ebenfalls nominiert haben die SP-Delegierten den bisherigen Christoph Ammann und Christoph Gagnebin. Gagnebin kandidiert für den garantierten Jurasitz gegen SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schneck. So will die SP die rot-grüne Mehrheit im Regierungsrat zurückerobern. Wer von den Grünen ins Rennen steigt, entscheidet sich bis Ende Monat. Also doch keine Waffenfunde bei den BetreiberInnen von links unten in die Media in Freiburg. Entgegen vorheriger Aussagen des deutschen Innenministers fand die Polizei bei ihrer Razzia keine Waffen. Auf Nachfrage von netzpolitik.org hat das Ministerium diese Aussage revidiert. Am Freitag wurde die linke Internetplattform verboten und die Räumlichkeiten durchsucht. Das Innenministerium wertete es als großen Schlag gegen den Linksextremismus. Laut netzpolitik.org ist links unten in die Media mit ihrem Server nach Kanada umgezogen und will die Seite bald wieder aufschalten. In Freiburg solidarisierten sich am Samstag rund 300 Menschen mit der Seite. Gletscherschmelze, Hitze und Trockenperioden. Die Schweiz ist vom Klimawandel besonders stark betroffen. Es sei darum wichtig, dass sie den Klimawandel nicht nur bekämpft, sondern sich ihm auch anpasst. Deshalb hat das Bundesamt für Umwelt BAFU das Pilotprogramm Anpassung an den Klimawandel ins Leben gerufen. Es umfasst 31 Projekte. Unter anderem geht es um Wasserknappheit, Naturgefahren und Stadtentwicklung. Beteiligt sind diverse Bundesämter, Kantone, Gemeinden, Hochschulen und Unternehmen. Italien vermeldet einen drastischen Rückgang der Flüchtlingszahlen. Im Vergleich zum Vorjahr haben im August 90% weniger Geflüchtete die italienische Küste erreicht. Laut italienischem Innenministerium waren es knapp 3.000, im Vorjahresmonat waren es noch über 20.000. Libyens Küstenwache führt den Rückgang auf intensivere Kontrollen der Küstengewässer zurück. MigrationsexpertInnen hingegen machen neue bewaffnete Gruppen in Libyen dafür verantwortlich, die Schmuggler am Ablegen hindern. In Libyen herrscht Chaos nach jahrelangem Bürgerkrieg. Zudem haben Libyen und Italien den Druck auf private Rettungsschiffe massiv verstärkt, worauf einige ihre Rettungsaktionen vorerst eingestellt haben. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag und am Mittwoch bleibt es sommerlich heiß bei bis zu 30 Grad. Ab Donnerstag ist es bewölkt mit teils Gewittern. Die Temperaturen gehen zurück auf rund 18 Grad.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit Videorebellen und Rebellinnen beschäftigen, hören wir uns noch den Bikini Kill Klassiker Rebel Girl an, in der Version von Terry Genderbender and the Melvins.
Rebel Info Talk.
Zürich brennt. AJZ Subito. Zaff, Zaff, Zaffaraya. Die Schlachtrufe der Jugendbewegung der 1980er Jahre sind heute Geschichte. Doch sie sind alles andere als verstaubt. Der Kampf für Freiräume in den Städten, gegen Wohnungsnot und für Hausbesetzungen, kulturelle und soziale Experimente sind heute wieder Thema. Und dank moderner Smartphone-Technologie sind sie auch in Form von Videos präsent, zugänglich übers Internet und/oder über soziale Medien. 1981, als in Zürich die legendären Open-House-Krawalle über die Bühne gingen, war die Videotechnik noch neu. Einer, der damals zum ersten Mal mit Video experimentierte, war der Ethnologe Heinz Nick. Ja, er ging so weit mit seinen Experimenten, dass er deswegen seine Stelle an der Universität Zürich verlor. Nun hat Heinz Nick sowohl die Videos von damals, auch die damaligen Aktivisten und Aktivistinnen aus Zürich, Bern, Basel, Lausanne und London wieder zusammengebracht. Daraus entstanden sind eine Ausstellung im Landesmuseum Zürich und das Buch Rebel Video. Ich habe mir die Ausstellung angesehen und Heinz Nick zum Gespräch nach Bern eingeladen. Natürlich an den Ort, wo die Jugend genau vor 30 Jahren revoltierte, in die grosse Halle der Berner Reitschule.
Rebel Video ist eine Ausstellung über die Videobewegung der 70er und 80er Jahre. Das ist die Zeit, als das Medium Video noch neu war. Das kannte man noch nicht so, dass man das auch im sozialen, im kulturellen und im politischen Bereich einsetzen konnte wie Film. Und diese Geschichte der Videobewegung ist Thema der Ausstellung im Landesmuseum Zürich.
Wenn wir uns die Ausstellung anschauen, dann sehen wir viele verschiedene Videos von der bewegten Zeit damals, Hausbesetzungen, Demonstrationen, auf der Straße. Jetzt gibt es eine ganz persönliche Geschichte von Heinz Nick zu diesem Thema. Sie waren nämlich selber sozusagen ein Videorebell. Können Sie uns da etwas dazu erzählen?
Ich war damals ein junger Lehrbeauftragter am Ethnologischen Seminar an der Universität Zürich und ich habe zusammen mit meinen Studierenden den Open House Krawall aufgenommen und das wurde nachher vom Regierungsrat Gilgen verboten. Es war gleichsam, uns wurde vorgeworfen, wir würden universitäres Material, Geräte missbrauchen für politische Zwecke. Wir würden gar keine Wissenschaft betreiben. Aber was wir eigentlich gemacht haben, ist sogenanntes partizipatives Video. Wir haben eben nicht einen Film gemacht über die Jugendrebellen, über die Jugendrebellen in Zürich, der Jugendbewegung, sondern wir haben zusammen mit ihnen Filme gemacht. Sie waren Teil, sie waren Partner unseres Forschungsprozesses und das hat natürlich dann der politischen Behörde nicht gefallen, dass wir so gleichsam wie Partei genommen haben für die Seite der Jugendlichen.
Heute tönt es sehr lustig fast schon, weil gerade in der Anthropologie, in der Ethnologie gehört es heute dazu, dass man Filme macht. Heute macht man Masterarbeiten in Form von Film. Das scheint sehr antiquiert. Wie muss man sich die Zeit damals vorstellen, als eben diese Videos kamen? Warum überhaupt kam es damals zu Open-House-Krawallen? Warum war die Zürcher Jugend oder man sieht ja dann auch den Film Zürich brennt. Warum hat Zürich damals gebrannt?
Es war natürlich in Zürich eine zugespitzte Situation. Es gab für Jugendliche wenige Freiräume. Es gab wenig Räume für die eigene Kultur, für die eigene Musik, für die eigenen Dichter, Auftrittsmöglichkeiten für die Musiker, wenig Räume, wo sie auftreten konnten. Und das hat zu einer Notsituation in Zürich geführt, dass die Jugendlichen gesagt haben, jetzt wollen wir nicht mehr verhandeln mit der Stadt. Die Verhandlungen haben gar nichts gebracht. Jetzt wollen wir eigentlich direkt vors Open House gehen und dort demonstrieren, dass die etablierte Kultur sehr viel Geld erhält für ihre kulturellen Aktivitäten und dass die Jugend eigentlich fast nichts hat. Das war eigentlich so ein bisschen der Anstoß, der zu dieser Jugendbewegung geführt hat. Und Video war natürlich ein sehr geeignetes Mittel, um diese Anliegen der Jugendlichen zum Ausdruck zu bringen. Video war relativ billig, man musste Video nicht einschicken wie Film und mit hohen Entwicklungskosten. Man konnte die Videos, die man gedreht hatte, unmittelbar sofort anschauen. Mehrere Leute konnten die Kamera führen. Es war nicht mehr so, dass ein Kameramann oder eine Kamerafrau sagt, wie es gehen soll. Man hat kollektiv die Kameraarbeit gemacht und auch beim Schnitt war man zusammen, mehrere Leute, die die Videos geschnitten haben. Das war das Neue am Medium Video und das war natürlich ideal für eine soziale Bewegung, für eine Jugendbewegung, sich dieses Medium anzueignen und das für die eigenen Zwecke zu benutzen.
Heute passiert das tagtäglich, das ist völlig normal, dass Video benutzt wird, dass junge Leute Videos machen. Denken wir zum Beispiel an die Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Da waren Tausende von Videos im Umlauf. Mit Handys macht man heute Filme und man verbreitet sie dann über soziale Netzwerke, über YouTube, übers Internet. Das gab es ja damals in den 80er Jahren noch nicht. Wie habt ihr dann diese Videos am Schluss zu den Leuten gebracht? Und im Kino wurde dir ja dann wohl auch nicht gezeigt.
Das war eben auch ein Vorteil vom Medium Video. Im Gegensatz zum Film, der im Kino kommt, oder zur Fernsehberichterstattung für den Fernsehapparat zu Hause, hat man eben Video überall aufführen können. In einer Kneipe, irgendwo in einem Treffpunkt konnte man einen Monitor aufstellen, man konnte das Video laufen lassen, es hat 20, 30 Leute gehabt, die sich das angeschaut haben. Und glaube ich, das war das Entscheidende der damaligen Videobewegung, dass man nicht wie heute für das Internet produziert hat, wo jeder alleine vor seinem Bildschirm zu Hause sitzt und sich das für sich selbst als Monade anschaut, sondern man hat eigentlich für ein Publikum produziert, für ein Kollektiv, mit dem man sich identifizieren konnte. Und das ist auch etwas, das vielleicht für die heutige Videobewegung, die nicht mehr als solches benannt wird, sondern wie du gesagt hast, es ist heute selbstverständlich geworden, dass man mit Videoaufnahmen macht, aber dass man die wieder irgendwo an einem bestimmten Ort zeigt, Vorführungen macht und dort auch Diskussionen führt. Das war das Spannende der Videogeschichte von damals. Es war ein kollektives Erlebnis und nicht wie heute, wo man dann gleichsam so als Empfänger vor dem Fernsehapparat steht oder vor einem Computer sitzt und diese Videobotschaften anschaut, obwohl, und das muss ich sagen, finde ich sehr spannend heute, dass man natürlich mit den sozialen Medien auch in Kontakt treten kann mit anderen Leuten, dass man natürlich auch diese Videos verbreiten kann, wie jetzt zum Beispiel G20, das Beispiel vom G20. Aber fehlt heute ein bisschen der Live-Charakter vom Medium Video. Es ist alles ein bisschen ins Netz verlagert und es finden wenige Live-Veranstaltungen statt. Und das ist eine Chance, gerade in der heutigen Zeit, dass wieder vermehrt kulturelle Veranstaltungen gemacht werden, wo man auch Videos diskutiert und nicht nur Videos anschaut, sondern eben miteinander in Kontakt kommt und sich überlegt, was können wir gemeinsam machen, um in unserer Stadt zum Beispiel in Bezug auf die kulturelle Frage unsere Stadt wieder einen Schritt weiterzubringen, dass weitere Generationen auch Freiräume für sich nutzen können. Ähnlich wie ihr sie ja habt in Bern mit der Reitschule, dass das nicht nur etwas ist, das im Zentrum einer Stadt sein muss, sondern dass diese Freiräume auch an verschiedensten Orten wiederum auch neu erkämpft werden müssen.
Was ja dann passiert ist mit vielen Videos, die wurden dann verbreitet und auch kamen dann in die Freiräume. Eine Reitschule, die in Bern, wo wir jetzt im Moment sitzen für dieses Interview, da gab es dann auch ein Kino, da wurden dann auch Videos eben aus aller Welt gezeigt. Und wichtig war ja diese Bewegung der 80er Jahre, für die Entwicklung der Städte. Es wurden Häuser besetzt, zum Teil gewisse Häuser sind dann auch erhalten geblieben und zu Kultur- und Politräumen geworden. Gleichzeitig haben sich auch die Macher und Macherinnen dieser Videos entwickelt, haben sich zusammengeschlossen zu Videokollektivs. Wie hat sich das dann langfristig entwickelt?
Also diese Videokollektivs, die gibt es auch heute noch. Wenn Sie damals sogenannte kleine Videos für den politischen Alltag und für den kulturellen Alltag gedreht haben, sind es heute bestandene Dokumentarfilmer geworden oder Autorinnen und Autoren von Spielfilmen. In Lausanne haben wir das Kollektiv Klimage, das ist in Mitte 80er Jahre entstanden. In Zürich haben wir zum Beispiel Joint Venture, das ist aus dem Videoladen entstanden. Und wenn man diese beiden Kollektive heute anschaut, Klimage in Lausanne und Joint Venture in Zürich, dann sind es eigentlich so Plattformen für junge Filmschaffende, die etwas auch experimentell ausprobieren wollen, die einen Produzenten suchen, der sie versteht. Dann gelangt man an sie und produziert eigene neue Dokumentarfilme in einem neuen Stil zusammen mit diesen ehemaligen Kollektiven aus dem Videobereich.
Irgendwo hören wir zum Beispiel Samir, der heute einer der bekanntesten Schweizer Filmemacher ist, der damals auch mit dabei war und sagt, Video hatte ja die Möglichkeit, mit ganz vielen Effekten zu schaffen. Also man konnte damals schon in den 80er Jahren Special Effects machen. Das war bei Filmen völlig unmöglich. Inwiefern hat diese technischen Möglichkeiten haben, die auch die Ästhetik geprägt, vielleicht auch bis heute?
Also interessanterweise in Bezug auf die Ästhetik gibt es in dieser Videobewegung der 70er, 80er Jahre wie zwei Trends. Einer ist eigentlich ein sehr realistischer oder naturalistischer Trend, könnte man fast sagen. Also im Sinne vom Direct Cinema, sich mit Gegebenheiten beschäftigen, Leute interviewen, Demonstrationen dokumentieren. Das ist ein Trend in der Videobewegung, der hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt, dass man mit der Videokamera Meinungen festhalten möchte, Situationen dokumentieren möchte, Aktionen dokumentiert. Und die andere Möglichkeit, das Arbeiten mit Bildern, das Arbeiten mit Trickmöglichkeiten, die Videotechnik damals zur Verfügung gestellt haben, das war natürlich auch sehr spannend. Und Samir, aber auch zum Beispiel Alex Meinfisch, also das Kollektiv Klimage in Lausanne, die haben sehr oft damit diesen Möglichkeiten, mit diesen ästhetischen Möglichkeiten der Videotechnik experimentiert und eben neue Formate entwickelt. Zum Beispiel Samir hat den Videocomic erfunden und hat diesen Videocomic zusammen gedreht mit vielen Freundinnen und Freunden aus der ehemaligen bewegten Szene in der Roten Fabrik. Da wurde aus der Roten Fabrik ein großes Kino-Filmstudio. Und das hat natürlich die damalige 80er-Generation sehr interessiert. Wie kann man auch da neue Formate entwickeln, experimentieren? In Basel, interessanterweise, ist zum Beispiel dieser Zusammenhang zwischen politischem Video oder sozialem Video oder Bewegungsvideo und Kunstvideo, der war von Anfang an immer vorhanden. In der Videogenossenschaft Basel, das war eine sehr heterogene Gruppe von Leuten, die aus dem Journalismus kamen, die aus der Kunst kamen, die an Dokumentarfilm interessiert waren und die haben auch nie Berührungsängste gehabt zwischen künstlerischen Ausdrucksformen und dokumentarischen Ausdrucksformen. Also es ist so ein, in der Videogeschichte sind es auch so hybride Formen möglich gewesen, die man nicht einfach einteilen konnte, das ist jetzt Videokunst und das ist jetzt eben Dokumentarfilm, sondern es sind eben so interdisziplinarische Aktionen gewesen, wie die Leute sich mit Video ausgedrückt haben.
Was ja in dieser Bewegung auch wichtig war, war die ganze Inspiration vom Anarchismus, also vom herrschaftsfreien Denken. Jetzt der Film, der klassische teure Film, der forderte klare Hierarchien, der Regisseur, der Lichtmann, der Tonmann, der Kameramann, der Mann, der nur die Schärfe einstellt bei der Kamera. Hingegen bei Video gab es ja dann auch die Möglichkeit, dass eben auch ein Amateur mal filmen kann oder dass sich dort die Rollen vertauschen, vermischen. Gab es auch so Experimente mit der klassischen Arbeitshierarchie? War auch dort ein bisschen Anarchismus spürbar?
Es waren eigentlich gar keine Filmschaffenden, die die Videobewegung inspiriert und vorangetrieben haben. Das waren Leute aus verschiedensten beruflichen Hintergründen. Das waren Sozialarbeiter, das waren eben Journalistinnen und Journalisten, die mit Video zu arbeiten begonnen haben. Also nicht der klassische Filmemacher. Der hat sich sehr lange eigentlich geweigert, mit Video zu arbeiten. Es waren neue Leute, neue, die sich für filmische Arbeiten zu interessieren begonnen haben. Und die haben diese Anfänge der Videobewegung sehr stark geprägt. Also gegen diese Hierarchien, dass jemand sagt, wie eben die Kamera geführt werden muss, sondern man probiert das selbst aus und arbeitet mit der Kamera und mit dem Schnittblatt so, wie es den eigenen Vorstellungen genügt und hat dann eben Videos produziert, die auch diesen Vorstellungen entsprochen haben. Also diese Überwindung der Hierarchien, das war ein ganz wichtiges Element der Videobewegung. Und heute haben wir eigentlich interessanterweise wieder eine Reprofessionalisierung von Video erlebt. Das heißt, Video wird heute eigentlich eingesetzt wie früher der klassische Film. Es ist ein hocharbeitsteiliges Medium geworden, aber parallel dazu kann man auch heute weiterhin mit Video so arbeiten, wie wir das damals in den 70er und 80er Jahren gemacht haben. Jeder, der ein Mobilephone in der Hand hat, kann heute einen Film drehen zu einer guten Qualität. Weniger wichtig ist heute, dass man überhaupt zu diesen technischen Mitteln gelangt, sondern heute ist eigentlich mehr noch ein Problem da, dass man diese Möglichkeiten, die die Technik eigentlich bietet, zu wenig realisieren kann. Es gibt zu wenig Leute, die eigentlich etwas davon verstehen oder verstehen wollen, was einen guten Film ausmacht. Beispiel, das G20-Treffen in Hamburg. Da habe ich auch gehofft, dass ich dann da auf dem Netz interessante Videodokumentationen sehen werde, die eben aufzeigen, dass die Medienberichterstattung über die Ereignisse in Hamburg auch sehr einseitig waren. Dass eben in Hamburg nicht nur auf der Straße gekämpft wurde, sondern dass es ganz viele verschiedene fantasievolle Aktionen auch gab und Parallelveranstaltungen zum G20. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann eben eine solche Dokumentation vermisst. Ich war eigentlich enttäuscht, wie wenig Video das tatsächlich produziert wurde an diesem Treffen von den G20-Mächten oder sie wurden nicht auf YouTube gesetzt. Das ist auch möglich, dass sie einfach vielleicht noch kommen, vielleicht in 1-2 Jahren werden vielleicht einen spannenden Dokumentarfilm sehen über die Ereignisse in Hamburg. Aber generell denke ich eigentlich, und das komme ich zurück auf meine Ausstellung jetzt, Rebel Video im Landesmuseum, generell gesehen ist diese Ausstellung auch ein Angebot an die Kunstschaffenden, Filmschaffenden heute, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen und eben zu sehen, dass es nicht nur den klassischen Dokumentarfilm gibt, den man als Abschlussarbeit anvisiert im eigenen Studium, oder dass man eine Fernsehkarriere für sich anstrebt, sondern dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man heute audiovisuell arbeiten kann. Die Videobewegung der 70er, 80er Jahre war so wie eine Eröffnung einer neuen Zeit, ein neuer Versuch, unsere Gesellschaft auch mit den Bildern und Tönen, mit denen wir uns auseinandersetzen, besser vertraut zu machen und ein Know-how im Umgang mit Bildern und Tönen sich zu erarbeiten. Und das erhoffe ich mir von der Ausstellung, dass er da auch Impulse für die Diskussion ausgeben. Was können wir eigentlich mit all der Technik, die uns heute zur Verfügung stehen, was könnten wir mit der eigentlich noch alles machen, wenn wir einfach machen könnten oder machen wollten? Es geht eigentlich darum, dieses Medium wiederum neu zu entdecken als Medium. Die Anwendungsmöglichkeiten in sozialen, in politischen, in kulturellen Zusammenhängen.
Heinz Nick ist Filmemacher und Ethnologe. Seine von ihm kuratierte Ausstellung Rebel Video läuft noch bis am 15. Oktober im Landesmuseum Zürich. Mehr Infos zum gleichnamigen Buch und auch zahlreiche Videos gibt es unter www.rebelvideo.ch. Auch auf unserer Homepage info.rabe.ch gibt es eine Auswahl dieser Videos zu sehen und auch das Gespräch, das ihr soeben gehört habt, gibt es in Form eines Videos mit vielen Bildern aus der Ausstellung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 28. August auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Infos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann besucht uns wieder mal ein Berner Gring. Dieses Mal Dominik Gysin. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.